Guten Morgen auch von mir. Ich glaube, ich habe den schönsten Platz hier oben ohne Maske. Ja, schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf und ihr mir auch gerne zuhören wollt, hoffe ich zumindest. Wir haben jetzt schon ein paar Definitionen gehört. Was ist denn Liebe? Und ich möchte ganz gerne auch mal einen biblischen Maßstab annehmen. Was sagt denn die Schrift dazu, was Liebe ist? Und ganz wichtig dazu, was hat denn Liebe mit der aktuellen Kirchensituation zu tun? Da hören wir momentan sehr, sehr viel in den Medien. Mal ganz kurz einen Abriss dazu. Katholische Kirche, muss ich glaube ich nicht sehr, sehr viel zu sagen, geht momentan sehr durch die Presse. Und was ich sehr interessant, eigentlich ist es schockierend, die katholische Kirche, die ja sonst sich gerühmt hat, so ein bisschen der Moralwächter zu sein, kommen nun Politiker an und sagen, wir müssen Instanzen installieren, damit die Kirche beaufsichtigt wird, ob sie moralisch, ethisch sauber handelt. Also ein völlig verdrehtes System eigentlich. Von daher erklärt sich da sehr, sehr viel selbst. Wie sieht es bei der evangelischen Kirche aus? Wer sich da ein bisschen informieren will, der kann sich gerne mal eine Predigt von Olaf Latzel anhören auf YouTube. Der ist da, ja, wie soll ich sagen, nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt ganz unverhohlen, in den Synoden geht es nicht mehr um Bekehrung. Es geht nicht um Buße, es geht um Mitgliederzahlen. Und wie schaffen wir das? Gott ist aufgelöst in der Immanenz, Klammer auf, der Allpräsenz der Liebe und manifestiert sich in vernünftigen Handlungen untereinander. Zitat Olaf Latzel. Heißt also, der persönliche Gott gibt es eigentlich so in der evangelischen Lehre gar nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr starke Vermischung der Philosophie eines Kant, Nietzsche, Hegel. Die Vernunft über allem, naja, Gott haben wir da irgendwie rein implementiert. Und seine Liebe manifestiert sich in den vernünftigen Handlungen untereinander. Von daher glaube ich nicht so weit zu greifen, dass Kirchen in Deutschland mittlerweile eine ziemliche Randerscheinung sind. Sie sind nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft und sie sind auch nicht mehr prägend. Wenn das so bei den großen Landeskirchen aussieht, muss ich die Frage stellen, was ist denn dann die Hoffnung der Nation? Sind das die Freikirchen? Wie sieht es denn da aus? Ich habe dazu mal mir ein paar Untersuchungen angeschaut von einem Philipp Bartholomä. Der ist Dozent an der FTH in Gießen für praktische Theologie und hat über mehrere Jahre mal Freikirchen untersucht. Wie sehen die aus? Wie ticken die? Und ja, vor allem, wie ist denn der missionarische Gedanke, der evangelistische Gedanke in den Freikirchen anzusetzen? Und er sagt, von den Jahren 2002 bis 2012 haben ca. 3 Millionen Menschen die Landeskirche verlassen. Ich meine, das ist jetzt ein Trend, den kennen wir, der setzt sich auch lustig weiter fort. Aber im VEF, das ist der Verband der evangelischen Freikirchen, da ist halt BFP, FEG, alles drin unter einem Dach, sind im gleichen Zeitraum gerade mal 20.000 Mitglieder dazugekommen. Die Frage, wo ist der Rest? Im BFEG gab es in den Jahren 2012 bis 2015 ein jährliches Wachstum an Neubekehrten von 0,85%. Das entspricht 3.608 Neubekehrten. Das könnte man sagen, ist doch immerhin etwas. Es wird aus meiner Sicht dadurch relativiert, dass von dieser Zahl lediglich 1.900 ein bisschen was Erwachsene waren. Der Rest waren Jugendliche, die innerhalb der Gemeinde aufgewachsen sind, christlich sozialisiert, also wirkliche Neubekehrte, gerade mal 1.900. Und wenn man jetzt noch die Sterberate dazu nimmt, stelle ich die These auf, es ist eher die Gemeinde geschrumpft, wie sie gewachsen ist. Von Mission also so gut wie nichts zu sehen. Und dann stellt Bartholomä natürlich die Frage, wo dann liegt das? Und er macht Befragungen und das Interessante war, dass er hat ja verschiedene Gemeinden in Deutschland angefragt, habt ihr Lust bei dieser Untersuchung mitzumachen? Es haben sich äußerst wenige Gemeinden dort bereit erklärt und diejenigen, die sich bereit erklären, das waren die von sich auch schon gesagt haben, naja, das Thema Mission ist uns wichtig, da wollen wir gerne zu beitragen. Das repräsentiert jetzt diese Zahlen, die ich nenne, also da noch ein bisschen weiterdenken. 18,4% der Befragten sehen sich tendenziell nicht imstande, ihren Glauben gegenüber skeptischen Menschen überzeugend zu vertreten. Das fand ich eine krasse Aussage. Fast ein Fünftel ist nicht in der Lage, ihren Glauben zu kommunizieren. 32,6% geben an, generell nur wenig intensive Beziehungen zu Nichtchristen zu haben. Heißt, in der Freizeit gehe ich in die Gemeinde. Ich gehe in den christlichen Fußballclub, den Christian-Hegel-Club und wir hängen nur untereinander rum. 42,2 aller Befragten denken, dass viele ihrer Bekannten eine negative Einstellung gegenüber Kirche haben und insbesondere zu den Freikirchen. Deswegen lade ich sie erst gar nicht zum Gottesdienst ein. Und 40,1% denken, dass Freikirchen eher eine negative Ansicht haben, sodass sie für Sekten gehalten werden. Jetzt haben wir ein Problem. In Römer 10,17 heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Das hat Luther mit Predigen übersetzt. Eigentlich steht hier das Wort Hören. So kommt der Glaube aus dem Hören. Dem Hören des Wortes Christi. Wenn aber keiner in die Gesellschaft rausgeht, um das Wort zu verkünden, aber auch niemand in die Gemeinden kommt, niemand eingeladen wird, ist die Missionskrise eigentlich ein logisches Resultat. 1 und 1 ist 2. Was sollen wir also tun? Wieder mehr Straßenprediger einsetzen, Zeltmissionen machen, wie es früher war? Um das ein bisschen zu verstehen, muss ich euch ganz kurz mitnehmen, so ein bisschen in die philosophische Entwicklung, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat vom Denken her. Das ist wichtig, damit wir a. verstehen, wie tickt denn die Welt da draußen und b. wie ticken eigentlich die Freikirchen vom Denken her. Von der Entwicklung her hat sich Gemeinde so entwickelt, dass eben das Evangelium auf die archaischen Kulturen Europas gestoßen ist. So als in den ersten paar hundert Jahren des Christentums, in der Zeit der Kirchenväter, das Evangelium mehr und mehr nach Europa gekommen ist. Archaischen Kulturen ist es so, das ist ein geschlossenes System, da gibt es Transzendentes, also Übernatürliches, und es gibt Natürliches, und beides ist in einer Welt vereint, aber alles hat Einfluss aufeinander. Ja, also da gibt es einen bösen Geist und der hat irgendwie Einfluss, und da gibt es verschiedene Kasten, den Priester und den Arbeiter und so weiter, und die zusammen als Gesellschaft arbeiten zusammen, um das Böse irgendwie in Schach zu halten. Und dazu braucht auch jeder einander. Das heißt, also diese Frage, welchen Plan hast du für mein Leben, Gott, das gab es zu dieser Zeit also gar nicht. Sondern ich bin als Sohn eines Bauern geboren, habe den Beruf erlernt, bin als Bauer gestorben. Die Frage, was für einen Sinn hat mein Leben, hat man sich gar nicht gestellt. Und ja, wie gesagt, die Gesellschaften arbeiten zusammen, um das Böse in Schach zu halten. Jetzt kommen die das Evangelium, das Christentum, trifft auf diese Gesellschaftsform und vermischt sich miteinander. Und das bildet die Gesellschaftsform bis ins Mittelalter hinein. Wir haben den Priester, wir haben den Kämpfer, den Ritter, wir haben den Bauern, und alle drei haben in der Gesellschaft ihren Platz. Zwar mit unterschiedlichem Ansehen, aber die Gesellschaftsordnung ist okay, das funktioniert so. Und wird auch durch die Feiern zu Karneval und so weiter bestätigt. Was hat man an Karneval gemacht? Man hat im Grunde an diesen Tagen die Gesellschaftsform umgedreht. Der Bauer durfte jetzt mal regieren und hat mal richtig die Sau rausgelassen, um zu sehen, wie es ist, wenn die Gesellschaftsordnung nicht funktioniert. Es war also kein überbordwerfendes System, sondern eher eine Bestätigung des Ganzen, zu gucken, was ist denn, wenn wir das nicht hätten. Und gegen 1200 ist eine verstärkte Frömmigkeit aufgestiegen, gerade der geistlichen Elite, die gesagt haben, das irdische Leben ist böse, das ist etwas Schlechtes, davon müssen wir uns zusehends trennen. Am Ende des Lebens steht Gericht, Gott ist der Richter. Und das fromme Leben im Hier und Jetzt, das entscheidet darüber, ob du rein darfst oder nicht. Ich meine, ihr kennt alle diese Geschichten. Da kommt Ablasshandel dazu, Spenden, Ablasszahlenden. Wie hieß der berühmte Ablasshändler? Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Wie heißt er denn, der Gute? Der Herr Tetzel, genau. Und das ist eigentlich das Interessante, dass gegen 1500 eine sehr hohe geistliche Frustration herrschte in Deutschland. Ist doch klar, ich meine, wenn du ständig in Angst gehalten wirst, immer vor der Angst, reicht es überhaupt? Komme ich in den Himmel? Oder wie lange muss ich im Fegefeuer verbringen? Es herrscht eine sehr hohe geistliche Frustration. Und das ist genau die Zeit, in der Luther oder alle Reformatoren die Lehre gesprochen haben von der Gerechtigkeit aus Gnade. Also einfach aus Glaube bin ich gerechtfertigt vor Gott. Und das hatte Sprengkraft. Warum? Weil eben die Gesellschaftsform zu dieser Zeit so ist. Das finde ich sehr interessant, wenn man das mal jetzt hier und heute überträgt. Also Luther hat ja jetzt nicht irgendwas Neues aus der Schrift hervorgezaubert. Er hat einfach eine bekannte Lehre genommen, aber sie in einer spezifischen Situation in der Gesellschaft ausgesprochen. Das hat die Menschen sehr bewegt. Das finde ich jetzt zum einen sehr, sehr interessant, wenn wir unsere Gesellschaft heute betrachten. Was bewegt denn unsere Gesellschaft? Und was aus der Schrift speziell könnte denn da wirklich den Zeitgeist bewegen? Und das andere ist, dass diese Gedanken der Reformatoren auch Sprengkraft hatten. Denn wenn ich die Gerechtigkeit vor Gott ja einfach geschenkt bekomme, wozu brauche ich denn dann noch den Priester? Wozu brauche ich auch noch seine Deutungshoheit, der mir sagt in der Schrift, was richtig ist und was nicht? Und das führte mit zu den Religionskriegen. Das heißt, die Gesellschaftsordnung der damaligen Zeit ist zerbrochen. Und die neue Gesellschaftsordnung, die man eben angestrebt hat, hat sich in der Religion selber gefunden. Ihr kennt das, der Bauer auf dem Feld tut ein genauso geistliches Werk wie der Priester, der betet. Also plötzlich war das gesamte Leben eine Anbetung Gottes. Aber auch zu dem ganz speziellen Punkt, dass man ein Miteinander etablierte. Glaube und Nachfolge Jesu repräsentierte sich in einem ordentlichen Leben miteinander. Man ging vernünftig miteinander um. Das kommt sehr bekannt vor, oder? Das ist eigentlich die Gesellschaftsordnung, wie wir sie bis heute irgendwo kennen. Wenn du Christ bist, dann benimmst du dich, dann gehst du arbeiten, versorgst deine Familie, kümmerst dich um sie, ist auch alles nicht falsch. In den darauffolgenden Jahrhunderten ist dann das Zeitalter der Moderne entstanden, in der die menschliche Logik, die menschliche Vernunft immer mehr in den Fokus gerückt ist. Bis ins Mittelalter galt noch die These von Thomas von Aquin, Schrift plus Logik gleich Erkenntnis. Und im Zeitalter der Moderne löst das Ganze die menschliche Vernunft ab und sagt, nur noch die menschliche Vernunft, der Mensch ist so schlau, er kann alles erkennen, indem er lang genug nachdenkt. Und das löste das Dogma zusehends ab. Das heißt, die Lehre wird nicht mehr per Schrift weitergegeben, sondern durch das eigene Denken. Nicht die Schrift prüft den Menschen, sondern der Mensch prüft die Schrift. Denker wie Kant setzen die Logik an, um allgemeingültiges ethisches Handeln zu definieren. Also was ist allgemeingültig richtig und gut? Wie sollte sich ein Mensch verhalten? Und Nietzsche prägt dann eben seinen Satz, Gott ist tot und so weiter und so fort, weil es nicht meint, dass Gott wirklich getötet ist, sondern dass Gott bzw. Jesus als moralisches Vorbild einfach nicht mehr herhalten muss. Wir brauchen ihn nicht mehr, weil wir das durch unsere Vernunft selber erkannt hätten. Also brauchen wir das nicht mehr. Das ist die Zeit, in der die moderne Bibelkritik entsteht, sogenannte historisch-kritische Methode, die eben die Schrift beurteilt. Was kann wirklich sein und was nicht? Jungfrauengeburt kann nicht sein. Weil es hat noch nie irgendwo auf der Welt eine Jungfrau ein Kind geboren, also kann es dort auch nicht sein. Muss eine Erfindung gewesen sein. Logisch, der Menschheit prüft das. Es ist noch nie ein Mensch auferstanden von den Toten. Deswegen ist auch die Auferstehung Jesu sehr, sehr kritisch zu betrachten. Es gibt zwar 400 Zeugen in der Schrift, aber wahrscheinlich haben die alle was zusammen geraucht und sich gut gefühlt und gedacht, wir sehen Jesus wieder. Und das ist eben genau das, was Olaf Latzel in seiner Predigt heute oder in seinen Predigten auf YouTube versucht rüberzubringen. Das ist das Denken. Wenn ich aber an den Grundfesten der Bibel drehe und sage, ich entscheide, was hier richtig und was nicht, was ist denn dann da noch wert dran festzuhalten? Was ist mein Glaube, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist? Sagt ja selbst Paulus, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, sind wir die ärmsten Schweine, um es mal so auszudrücken. Dann lasst uns lieber essen und feiern und trinken, denn morgen sind wir tot und sind in unseren Sünden weiterhin gefangen. Und es ist genau die Zeit, wo diese verstärkte Bibelkritik aufkommt, als die Freikirchen als Gegenpol dazu entstehen. Eben Menschen, die vom Glauben nicht sagen, nein, das kann nicht sein. Die Schrift ist das Einzige und das ist das Wahre und daran wollen wir uns auch halten. Man setzt sich also von dieser theologischen Entwicklung ab, setzt die Bibel als Maßstab. Ein Bekehrungserlebnis wird vorausgesetzt, Taufe und Leben nach biblischen Maßstäben. Das ist alles nicht falsch. Problematisch ist, dass das moderne Denken ebenfalls Einzug gehalten in die Freikirchen. Das ist die normale Zeitphilosophie dieser Epoche. Was heißt das? Denker wie Descartes haben zum Beispiel gesagt, der Mensch ist nicht porös, er ist nicht irgendwelchen transzendenten Einflüssen ausgeliefert, sondern alles ist innerhalb meines eigenen Systems und durch Nachdenken kann ich es entlarven und kann es entsprechend auch kontrollieren. Ja, also ich habe schlechte Laune, okay, woher kommt das? Und mit Logik und Willen und Disziplin kann ich mein Verhalten ändern. Und dieses Denken ist eben die Leitphilosophie dieser Epoche und zieht somit auch in Freikirchen ein. Und damit wird Nachfolge plötzlich zu einem eigenen Thema. Nicht Gott hilft bei der Nachfolge, sondern die eigene Wille und die eigene Disziplin hilft, um das ethisch-moralische Denken und Handeln zu bestimmen und es auch auszuführen. Und dieser ganze Ansatz führt zu einer Separation von der Landeskirche. In Augen der Freikirchen sind sie diejenigen zu dieser Zeit, die Jesus richtig nachfolgen. Das wird jetzt nicht so gesagt, aber automatisch heißt es, die anderen da, das sind eben die, die nicht nachfolgen richtig. Das sind die Lauen. Dadurch separiert man sich von seinem Kontext. In der heutigen Soziologie wird das recht gut erklärt. Das nennt sich Gruppenidentität. Ein Beispiel dazu, es gibt die Fans von Borussia Dortmund, es gibt die Fans vom FC Bayern. Und wenn die gegeneinander Fußball spielen, dann würden vielleicht die Fans vom BVB sagen, wir sind die Fans, wo sind die Malocher? Während die Bayern-Fans sagen, mir sein mir. Das ist eine Gruppenidentität, die alle irgendwo vereint und eine Grenze schafft zwischen beiden, die aber dem einzelnen Individuum Identität verschafft. Interessant ist, dass beide Gruppen, würde jetzt ein Länderspiel stattfinden in Deutschland und Argentinien, alle beiden Gruppen wunderbar nebeneinander sitzen könnten auf der Tribüne, weil plötzlich die Gruppenidentität gewechselt hat. Es geht nicht mehr um Dortmund gegen Bayern, sondern Deutschland gegen Argentinien. Das ist wieder ein Merkmal, was uns eint. Und Gleiches gilt zwischen Freikirche und Landeskirche. Diese Grenze, wir sind diejenigen, die Jesus intensiv nachfolgen, scheint durchaus bis heute noch da zu sein. Nur, dass man eben die Frage stellen muss, ist denn diese relevante Gruppe, gegen die man sich abgrenzen will, heute überhaupt noch da? Wenn wir eben gesehen haben, dass 3 Millionen Menschen die Landeskirche innerhalb von 10 Jahren verlassen haben, gibt es denn diese Gruppe noch? Damals, zu der damaligen Zeit, waren 98% in einer Kirche repräsentiert. Christentum war Tradition. Ist das heute noch so? Das Paradigma, was also häufig zu beobachten ist, man grenzt sich ab zur bösen Welt, und klüngelt, böse ausgedrückt, miteinander rum. Im christlichen Fußballclub, im christlichen Häkelclub und. Als ich meine Predigt vorbereitet habe, bin ich durch Zufall, ob es ein Zufall ist, weiß ich nicht so genau, auf ein Video gestoßen auf YouTube, wo es um das Pfropfen ging. Ihr kennt das Bild von Paulus, ihr seid eingepfropft in den guten Ölbaum und so weiter und so fort. Und ich muss gestehen, ich habe das nie so begriffen. Was ist denn Pfropfen überhaupt? Und dann tauchte dieses Video auf und es war ganz interessant. Ich habe mich damit mal beschäftigt. Das Pfropfen wird bei verschiedenen Zier- und Obstbäumen genutzt. Und zwar zur Vermehrung und zum Erhalt einer Einzelpflanze. Und dabei wird ein Edelreis mit einer Unterlage zusammengeführt. Heißt, das war dann sehr schön im Video zu sehen, der Gärtner nahm eine Bohrmaschine und bohrte schräg ein Loch in den Stamm hinein, verletzte den Stamm und die Rinde, und setzte den Einzelzweig, der abgetrennt war, dort ein. Dann hat er das Ganze verbunden. Und die Aufgabe des Stamms war es nun, diesen Zweig aufzunehmen und mit Lebensenergie zu versorgen. Ist ja auch logisch, denn der Stamm war ja derjenige, der mit der Wurzel verbunden ist. So lange, bis der Zweig und der Stamm eine neue Einheit gebildet haben, dann plötzlich brachte der Zweig neue Triebe hervor. Natürlich Triebe seiner Art. Der gehört ja eigentlich nicht zum Stamm. Aber nichtsdestotrotz hat er wieder eigene Triebe hervorgebracht. Und wenn man das mal so betrachtet, fand ich das ein geniales Bild. Eigentlich zwischen Juden und Heiden. Das ist ja das eigentliche Bild, was Paulus gebraucht. Aber ich denke eben auch entsprechend für Kirche. Es ist also Aufgabe der Kirche, der einzelnen Gemeinden, den Stamm, die Rinde aufzumachen, sich verletzbar zu machen, um einzelne Zweige aufzunehmen, die abgetrennt sind von einer Wurzel. Kirche ist diejenige, die verbunden ist mit der Wurzel, von da aus auch Lebensenergie spenden kann an einen Zweig. Ich möchte euch einfach jetzt mal ein paar Statements vorlesen, wie ich sie gefunden habe in verschiedenen Freikirchen hier in der Region. Und habt dieses Bild bitte mal im Hinterkopf, was ich gerade gesagt habe. Als Gast ist jeder im Gottesdienst herzlich willkommen. Wenn du noch Gast bist, aber der Gemeinde XY zu deinem geistigen Hause machen willst, zeigen dir folgende Punkte auch, wie du das machen kannst. Investiere dein Herz. Beschließe in deinem Herzen, wenn du dich mit den Wesensmerkmalen der Glaubensbasis und den Kernwerten der Gemeinde XY identifizieren kannst, die Gemeinde XY ist mein geistliches Zuhause. Investiere in neue Beziehungen innerhalb der Gemeinde, frage Gott nach deinem Platz, vereinbare einen Termin mit der Gemeindeleitung. Investiere deine Kraft. Unser ganzes Leben soll ein lebendiger Gottesdienst sein, Römer 12, 1, 2. Teilweise findet dieser Dienst in der Ortsgemeinde statt. Setze dich bewusst mit deinen Möglichkeiten auseinander, wie du dich mit deinen Gaben verbindlich einbringen kannst. Informiere dich bei einem Pastor oder Ältesten über die bestehende Möglichkeit zur Mitarbeit. Investiere dein Geld. Wir verfügen über unser gesamtes Geld als Gottesverwalter. Einen Teil unseres Geldes sollten wir in unsere Gemeinde, unser geistliches Zuhause geben. Übernimm Verantwortung für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, indem du monatlich einen festen Betrag investierst und für besondere Nöte spendest. Es gibt noch einige weitere Punkte, ich denke, lass es mal dabei gut. Und als ich mir das so durchgelesen habe, denke ich, ist hier irgendwie ein umgedrehtes Prinzip. Nicht der Stamm versorgt den Zweig, sondern der Zweig mit seinen begrenzten Ressourcen versorgt den Stamm, dass der immer dicker wird. Also eigentlich ein völlig verdrehtes Bild, wie Kirche eigentlich funktionieren sollte. Ein anderes Beispiel. Nach jedem Gottesdienst laden wir alle Besucher zu Kaffee, Tee und Gebäck in unser großzügiges Foyer ein. Hier gibt es die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich besser kennenzulernen. Wer Fragen zum Glauben hat oder einfach ein offenes Ohr braucht, für den stehen gerne Mitarbeiter zur Verfügung. Diese tragen spezielle Namensschildchen und freuen sich, wenn sie angesprochen werden. Auch unser Infotisch, er ist orange und steht im Eingangsbereich, ist ein guter Anlaufpunkt. Ist auch hier anscheinend ein umgedrehtes Prinzip. Nicht der Stamm öffnet sich, sondern der Zweig muss anklopfen und fragen, darf ich rein? Ich weiß es noch ziemlich genau, ich bin vor circa 12 Jahren zum Glauben gekommen und damals auch auf Suche nach Gemeinde. Ich halte mich auch aufgrund meiner Arbeit, ich bin im Außendienst tätig, für einen sehr relativ extrovertierten Menschen. Also ich habe eigentlich keine Probleme, auf Menschen zuzugehen und mit ihnen zu sprechen. Und doch, als ich dann damals in eine neue Gemeinde kam, du fühlst dich, als wärst du nackig. Ja? Du sitzt da und jeder guckt dich an. Mag ein Gefühl sein, mag nicht so sein, es ist aber so. Und ich weiß, die Gemeinde, in der ich damals hängen geblieben bin, es gab nur einen einzigen Grund, warum das so war. Und das war eine Frau, die kam auf mich zu, seid ihr neu hier? Ist ja nett. Komm, ich lade euch auf einen Kaffee ein. Und diese Frau setzte sich hin und hörte mir zu. Wo kamt ihr her? Der zeigte also wirkliches Interesse. Und das war der einzige Grund, warum ich wiedergekommen bin. Das Problem ist also, die ganzen Untersuchungen, die Philipp Bartholomä hier aufzeigt, ist, es gibt also ein Paradigma der Absonderung in den Köpfen. Das ist bis heute noch vorhanden in vielen, vielen Freikirchen. Es wird irgendwo eine unsichtbare, imaginäre Grenze gezogen und dadurch, diese Grenze ist spürbar, dadurch wirkt das Ganze nicht sehr attraktiv. Es braucht also aus meiner Sicht eine neue innere Gesinnung. Das ist das Erste. Der Autor Rodney Starks, ein Soziologe, selber ungläubig, hat in seinem Buch Aufstieg des Christentums untersucht, warum denn das Christentum in den ersten paar hundert Jahren sich wahnsinnig verbreitet hat auf der Erde, obwohl sie eine verfolgte Bewegung war. Und ein Grund, was er gefunden hat, ist ein sehr hohes soziales Engagement. Es gab also zu dieser Zeit, das waren wahrscheinlich die Pocken, die stark um sich gegriffen haben in verschiedenen Städten, hat sehr viele Todesopfer gefordert. Und während die Bevölkerung geflohen ist aus den Städten, unter anderem auch die Ärzte, sind die Christen geblieben. Haben die Kranken gepflegt, sind selber krank geworden und auch daran gestorben. Und das hat Eindruck hinterlassen, dass doch dieser Glaube, den diese Menschen da haben, ja, irgendwas muss doch da dran sein, dass sie sich selber bereit sind aufzuopfern. Stelle ich die Frage, sind das hingegebenere Christen gewesen als wir? Warum konnten die das? Meine These ist, dass diese Menschen eine andere Art von Spiritualität haben, ein anderes Verständnis von Spiritualität. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. Sie hatten eben nicht dieses moderne Denken, oh, ich bin jetzt Christ und obwohl es mir eigentlich gar nicht danach ist, muss ich doch bleiben und ich muss doch diesen Menschen bei ihrer Krankheit helfen. Ich bezwinge mich selber. Dieses Denken hatten sie einfach nicht. Sondern sie hatten ein ganzheitliches Bewusstsein von Spiritualität und ganzheitlich ihren ganzen Alltag konnten sie mit Gott gestalten. Das war etwas Natürliches, was uns vielleicht verloren gegangen ist. Die Bibel redet immer vom Herz. Und neurowissenschaftlich könnte man das als das Unterbewusste bezeichnen. In Lukas 6, 45 sagt Jesus, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Ein Beispiel könnte man dazu bringen über das Rauchen. Ich habe früher selber geraucht und habe ganz, ganz häufig versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen. Immer mit dem Gedanken, das darfst du nicht. Das ist nicht gut, aber eigentlich macht es ja Spaß und ich muss mir hier einen Genuss verbeißen. Das heißt, im Herzen, im Unterbewusstsein, ist diese Handlung, obwohl sie im Kopf als schlecht definiert ist, immer noch als Genuss vorhanden. Und ich will das gar nicht ablegen. Und es ist genau das, was Jesus sagte: Wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Das kommt also raus. Also im Unterbewusstsein ist eine Veranlagung da und die kommt raus, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Das sagt ja Jesus auch zu den Pharisäern: Ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere des Kelches, aber das Innere reinigt ihr nicht. Ich komme da auch gar nicht ran, meines Erachtens, weil in mein Unterbewusstsein komme ich sehr, sehr schlecht ran. Hier möchte ich mal einen Ansatz erwähnen von Christian Schwarz. Der beschäftigt mich momentan sehr. Der hat eine Buchreihe aufgestellt, gibt es jetzt mittlerweile den zweiten, vielleicht sogar den dritten Band, Gottes Energie. Hier geht es um den Begriff Energeia. Der kommt im Neuen Testament 34 Mal vor. In verschiedensten Formen, als Verb, als Adjektiv, als Hauptwort und so weiter. Und ist damit also auch nicht unbedeutend. Dieses Wort Energeia ist eine Wortneuschöpfung des Philosophen Aristoteles. Und er hat es bewusst geschaffen, um einen Gegensatz zu erzeugen zu dem Begriff Dynamis. Und der ist bestimmt bekannt als Macht. Während Dynamis sich aber auf die bloße Fähigkeit bezieht, also ich habe das Potenzial, etwas zu tun, beschreibt Energeia die aktive Ausführung dieser Tätigkeit, einschließlich der Ergebnisse. Also für Aristoteles war Energeia die Überführung von potenzieller Realität in tatsächliche Realität. Und das wollte er durch dieses Wort zum Ausdruck bringen. Dadurch, dass es im Neuen Testament 34 Mal vorkommt, können wir davon ausgehen, dass das Konzept Energeia in den Köpfen der Menschen vorhanden war. Sie wussten damit, was anzufangen. Sie wussten, was es damit bedeutet. Und das ist eben auch relevant für unsere Kirchengeschichte, die wir heute haben. Es gab ja zu der Zeit der Kirchenväter das große Schisma, also die Kirchenspaltung, eine Ost- und eine Westkirche. Die griechischsprachigen Väter, mein Gott, das ist ein schönes Wort, die hatten natürlich das Konzept des Energeias noch sehr, sehr verinnerlicht. Bis heute, wenn ihr die orthodoxe Anbetungspraxis heute schaut, die ist völlig anders. Dort sieht man bis heute Sünde als eine Art Krankheit und ich brauche Therapie. Und die westlichen Kirchenväter, das waren hauptsächlich Juristen, die haben die Bibel durch ihre Brille gelesen. Nämlich als Richter, Vergebung, Sünde, Strafe und. Bis heute ist Latein die Sprache der Justiz. Und das wundert mich also von daher nicht, dass wir ein bestimmtes Gottesbild haben, was von dieser Prägung herkommt. Aber orthodoxe Anbetungspraxis ist eben ziemlich anders. Das Latein hatte keine gute Übersetzung für dieses Wort Energeia. Man hat es oft mit Actus oder Operatio übersetzt und wird bis heute mit Wirken oder Wirksamkeit übersetzt. Ich finde also das Wort Energie so nicht im Neuen Testament. Ich möchte es am folgenden Vers mal beispielhaft aufzeigen, der für mich mittlerweile ja eigentlich einer der zentralen Verse geworden ist, wenn es um Nachfolge geht. Was bedeutet das? Das ist Philipper 2, die Verse 12 und 13. Da heißt es in der Originalübersetzung: Schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und ich habe immer wieder gefragt, ja was denn nun? Hier ist doch ein Widerspruch drin. Wer vollbringt denn nun? Vollbringe ich das oder vollbringt das Gott? Was denn nun? Wenn wir aber jetzt das Wort Energeia dort mit reinnehmen, dann könnte der Vers wie folgt heißen: Schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern, denn Gott ist der Energisierer in euch von beidem, von Wollen und von Tun. Und plötzlich bekommt das Ganze ein anderes Bild. Ich muss es tun. Aber Gott gibt mir die Power. Er gibt mir seine Energie dazu, dass das Wollen in mir ausgelöst wird und ich überführe die potenzielle Realität durch seine Energie in eine wirkliche Realität. Ich glaube, ich habe auch schon mal zu dem Gottesnamen etwas gesagt. Gottes Name Jahwe heißt für mich aus dem Kontext heraus der mitexistierende Gott. Das ist das, was hier eigentlich auch nochmal sehr schön zum Ausdruck gebracht wird. Ja, wir sollen unser Leben selbst gestalten, aber im Zusammenleben mit Gott. Und da ist kein Widerspruch, ob er das tut oder ob ich das tue. Wir beide machen es zusammen. Und Gott gibt mir seine Kraft, seine Energie dazu. Das bitte einfach mal im Hinterkopf behalten. Und dann wollen wir uns dazu passend einfach mal eine biblische Definition des Begriffs Liebe anschauen. Das Griechische selber kennt drei Ausdrücke für Liebe. Das ist zum einen die Agape-Liebe. Das ist eine selbstlose Liebe. Sie wird häufig mit Liebe Gottes übersetzt, was ich nicht für ganz richtig halte. Ich glaube auch, dass Gott die sogenannte Eros-Liebe hat, sage ich gleich noch was zu. Die selbstlose Liebe ist eher das, dass sie das Gegenüber liebt, ohne auf Gegenliebe angewiesen zu sein. Also sie will sich einfach einem gegenüber ausdrücken und die sagen, ich hab dich lieb, egal was du damit machst, ich möchte das tun. Dann gibt es die Erosliebe, kennen wir, die Erotik. Das ist eine leidenschaftliche Liebe und die ist auf Erwiderung angelegt. Und ich glaube auch, dass Gott solche Anteile hat. Gott sagt ja selber, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich möchte nicht, dass ihr anderen Göttern nachlauft. Also scheint Gott auch erotische Eros-Anteile zu haben. Und dann gibt es das Wort Philos, Phileo, was aber eher eine Zuneigung ausdrückt. Ich mag dich. Und jetzt habe ich einen weiteren Text hier, wo ich jetzt mal versuchen werde, diese griechischen Wörter einzudeutschen. Weil ich glaube, dass mit diesem Wissen dieser Text, ich habe ihn bisher, muss ich gestehen, auch nie verstanden, bis ich diese Wörter mal genommen habe. Es geht hier um die Szene, wo Jesus wiederkommt und seinen Jüngern begegnet und Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Ihr kennt die Vorgeschichte dazu. Petrus hat Jesus dreimal verraten und an dieser Stelle wird er dreimal gefragt. Ich lese jetzt, wie gesagt, diesen Text mal vor mit den griechischen Wörtern. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben Johannes, agapeos du mich mehr als die anderen hier? Also die Frage, die Jesus ihm stellt, ist, hast du, Petrus, mehr selbstlose Liebe als die anderen Jünger hier? Und das war sicherlich eine Anspielung auf die Frage oder die Aussage des Petrus, Herr, egal was passiert, ich folge dir nach, auch wenn ich dabei sterben muss. Hast du mehr selbstlose Liebe als die anderen Jünger hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich Phileo habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon ben Johannes, agapeos du mich? Also die Frage, hast du überhaupt selbstlose Liebe für mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich Phileo habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon ben Johannes, Phileost du mich? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn Phileo habe. Und dann sagte er, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich Phileo habe. Ich glaube, dem Petrus ist hier etwas sehr, sehr hart klargemacht worden. Er hat, selbst für seinen Herrn Jesus Christus, den er über alles geliebt hat, wenig bis keine Agape-Liebe. Und ich stelle die These auf, dass die wenigsten Menschen das von sich aus in sich tragen. In Römer 5,5 heißt es, diese Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz gegossen. Und da ist wieder der Begriff Agape. Wenn wir also diese Geschichte zugrunde legen, heißt das, wir aus uns heraus haben wenig bis keine Agape. Wir können der Welt gar keine selbstlose Liebe entgehen, weil wir sie nicht haben. Liebe ist ein Geschenk Gottes, das wir alle bekommen. Im Gegensatz zu den Geistesgaben bekommt jeder Gläubige die Liebe Gottes ins Herz gegossen, sobald er sich bekehrt. Die Frage, warum kommt sie so selten heraus? Nach Galater 5,22 heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Diese Kommata, die da stehen, sind bereits Interpretationen des Textes. Im Urtext stehen keine Satzzeichen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Theologen, die folgende Lesart bevorzugen, weil sie einfach im Kontext des Neuen Testamentes mehr Sinn machen, nämlich einen Doppelpunkt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt, die sich manifestiert in Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue. Wenn wir dazu 1. Korinther 13 lesen, sieht er Liebe, da heißt es, Liebe, in Klammern Agape, hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig, bläst sich nicht auf, sie ist nicht taktlos und so weiter und so fort. Dass diese Verse einfach sehr, sehr gut damit korrespondieren, zu sagen, was ist Liebe? Ich bekomme ja also eine Definition, was ist denn Liebe überhaupt? Selbst der Pickeldi und Fredrik hatten eigentlich Probleme, das zu definieren. Hier habe ich eine sehr schöne Definition, was ist denn Liebe überhaupt? Wir können also aus diesen Versen vier Erkenntnisse erstmal rausziehen. Nach Römer 5,5 ist Liebe, Agape-Liebe, also eine Gabe Gottes, die der Mensch so nicht hat. Und Liebe ist eine Frucht, die von selbst wächst. Das Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Das Wachstum der Frucht kann ich aber beurteilen. Ich habe verschiedene Kriterien. Habe ich Friede? Habe ich Langmut? Habe ich Selbstbeherrschung? Und. Diese Dinge kann ich an mir prüfen. Ich kann das Wachstum zwar nicht produzieren, aber ich kann die Rahmenbedingungen verbessern. Wenn ihr einen Garten habt zu Hause, dann schmeißt ihr auch nicht einfach den Samen in die Erde und lasst es mal drauf ankommen, sondern es wird vielleicht das Unkraut gejätet, es wird gegossen, es wird gedüngt. Und das wird auch nicht immer alles gleichzeitig gemacht, sondern ihr wisst eigentlich, wann ist was dran, um das Wachstum zu verbessern. Und das ist eigentlich die Frage, die sich hier stellt, wenn ich das Prinzip aus Philipper 2,12 wieder anwende. Ich will in der Liebe wachsen. Das ist die Frage, wie kann ich jetzt Rahmenbedingungen schaffen, damit Gott das Wachstum bewirken kann? Denn er ist derjenige, der die Frucht wachsen lässt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Thema, was ich vorhin gesagt habe mit den Christen der damaligen Zeit. Spiritualität. Die Christen hatten ein anderes Verständnis. Spiritualität war in den Alltag integriert. Anders als in unserer heutigen modernen Welt. Und vielleicht hatten diese Christen, weil sie dieses Zusammenleben mit Gott irgendwie viel mehr auf dem Kasten hatten wie wir, andere Fähigkeiten. Vielleicht waren die einfach aus dem Inneren heraus in der Lage, diese Dinge auf sich zu nehmen und zu produzieren, weil sie es eben nicht aus dem eigenen Willen getan und von Gott befähigt wurden. Ein Verständnis, was uns vielleicht verloren gegangen ist. Ein Beispiel dazu. In der Apostelgeschichte 13,2 heißt es, als sie einmal dem Herrn dienten und dabei fasteten, sprach der Heilige Geist, stellt mir doch Barnabas und Saulus für diese Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Das ist ganz interessant, dann geht es ja dann darum, wie die erste Gemeinde gegründet wurde und so weiter und so fort. Und dabei überliest man eigentlich, was hier in diesem Vers passiert. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie spricht der Heilige Geist? Wie hat er das getan an der Stelle? War da eine Stimme? Hatten die alle einen Traum? Oder war da eine Stimme im Kopf? Was ist dort passiert? Oder hatten die alle eine Erscheinung? Und die zweite Frage, die ich dann kam, warum wurde das nicht erklärt? Ich glaube, der erste Punkt, warum das nicht erklärt wird, ist, dann hätten wir sofort eine Definition. Ja, zum Beispiel, Gott redet durch eine Stimme. Wenn du einen Traum hast, dann ist es von unten. Wäre ganz schnell wieder so, dass wir sagen, dann, wenn Gott redet, dann muss das eben so sein. Und der zweite Grund, den ich mir gedacht habe, ist, das musste man den Leuten überhaupt nicht erklären, weil sie dieses andere Verständnis von Spiritualität hatten. Wenn Gott redet, dann ja, ist das so. Das war für die Leute natürlich, das musste man nicht erklären. Ein weiterer Punkt in diesem Vers ist das Wort dienen. Das heißt Leitrogeno und kommt von Leiturgia, Liturgie. Heißt eigentlich eine Amtsausübung. Also während sie ein Amt ausübten, da sprach der Heilige Geist. Das Wort Liturgie ist ein zusammengesetztes Wort von Laos für Volk und Ergon für Werk. Könnte also heißen Werk des Volkes, aber auch Werk für das Volk. Man kann das sprachlich nicht sauber trennen. Also in der Liturgie dient das Volk Gott und Gott dient seinem Volk. Das ist eigentlich sehr, sehr eng mit dem verbunden, was die orthodoxe Anbetungspraxis hervorbringt, die eben sagen, in der sogenannten Theosis, in der Vereinigung mit Gott, wird der Mensch Gott ähnlich. Das ist ganz fürchterlich, es klingt total nach Esoterik, weil wir es nicht gewohnt sind. Aber der Orthodoxe denkt eben so. Vielleicht habt ihr vom Herzensgebet mal etwas gehört. Da geht es so darum, in der Gottgegenwart sich selbst zu versenken, Vereinigung mit ihm herzustellen und dadurch von innen heraus erneuert zu werden. Das sind interessante Ansätze, die uns völlig fremd sind. Die Spiritualität, die wir heute leben, besteht aus meines Erachtens fast nur noch aus Lobpreismusik. Das ist ein sehr großes Thema, über das möchte ich mich hier jetzt nicht großartig auslassen. Ich sehe das Thema Lobpreis relativ kritisch. Es ist meines Erachtens eine Genremusik geworden, die auf eine gewisse Art und Weise zu klingen hat, die gewisse textliche Elemente drin hat. Und die durchaus wieder zu einem Identitätsmerkmal werden, zu einer Abgrenzung. Vielleicht kennt ihr das Lied Löwe und das Lamm, ja, denn er ist der Löwe und so weiter und so fort. Da gibt es diese Textzeile, denn er ist das Lamm geschlachtet für uns. Das versetzen wir uns doch jetzt mal in einen Gottesdienst, wo wirklich mal jemand dazukommt, der von der Thematik keine Ahnung hat. Wer hört dieses Lied? Denn er ist das Lamm geschlachtet für uns. Wer ist denn er? Und vor allem in Lammschlachten, ich bin Veganer. Ja, wir wollen hier die Umwelt retten, wir können nicht mehr so viel Fleisch essen. Machen wir uns Gedanken darüber, was dort gesungen wird? Oder ist das Musik von Christen für Christen? Ich hatte vor circa einem Jahr, bin ich arbeitslos gewesen und hatte mich in dieser Zeit auch beworben, unter anderem bei einem christlichen Label als Produktmanager. Und dann wurde ich im Vorstellungsgespräch gefragt, was mir denn wichtig ist bei diesem Job. Diesen Gedanken hatte ich im Hinterkopf und gesagt, und ich würde gerne als angehender Theologe diese Texte manchmal beurteilen können dürfen und manchmal sagen dürfen, das finde ich nicht gut. Das gehört nicht in Gemeinde aus meiner Sicht. Und als Antwort habe ich zu hören bekommen, das ist zwar nett, aber man müsse auch gucken, was man sich vermarkten lässt. Also worum geht es bei Lobpreismusik? Ist es eine Genremusik, mit der man Geld verdienen kann? Oder geht es darum, Gott anzubeten? Ich möchte euch deswegen ermutigen, andere Formen der Spiritualität einfach mal auszuprobieren. Forscht doch rum, auch als Gemeinde. Was gibt es dort? Von alten Herangehensweisen inspirieren lassen. Ich habe, wie gesagt, das Herzensgebet vorhin erwähnt. Beim Herzensgebet geht es um das unablässige Gottgedenken einzutrainieren. Gemäß 1. Thessalonicher 5,17, betet ohne Unterlass. Wie geht das? Wie kann ich ohne Unterlass beten? Ich muss ja auch mal schlafen und mal was essen. Dabei wird entweder laut oder in Gedanken ständig dieser Satz, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, wiederholt. Und versucht dabei den inneren Fokus auf Gott auszurichten. Und die Beschreibung dieser Väter sagen dann eben, dass das regelmäßige Gebet eintrainiert lernt, der Geist, der eigene Geist des Menschen, beständig eine innere Gebetshaltung einzutrainieren. Ich kann mir das nur so vorstellen, als wäre das ein Ohrwurm, den ich die ganze Zeit habe. Ständig höre ich diesen Satz in mir und habe dabei den Geist auf Gott ausgerichtet, sogar während im Schlaf. Es gibt also verschiedene Erzählungen, die das so bestätigen. Diese Gebetshaltung, habe ich eben schon mal gesagt, findet nach orthodoxer Auffassung die Theosis statt, also die Vereinigung mit Gott. Nicht der Mensch ist gleich Gott, sondern der Mensch wird wie Gott, charakterlich wie Gott. Und das ist das Christusähnliche werden. Das kennen wir auch aus der Bibel. Das ist die Anforderung. Ja. Und das ist ein spannender Ansatz, weil es in Johannes 4,24 heißt, das ist die Stelle, wo Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Was heißt das denn, in Geist und Wahrheit anbeten? Ich habe noch keine vernünftige Erklärung dafür gefunden. Was bedeutet das ganz genau? Anbetung in Wahrheit. Haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, warum wir Amen sagen? Das Wort stammt vom hebräischen Emet, für Wahrheit, Erkenntnis, aber auch Treue und Zuverlässigkeit. Und beim Hebräischen schwingen die Wortbedeutungen alle mit. Wenn ich den Shalom Gottes wünsche, heißt das nicht nur, ich wünsche dir die Abwesenheit von Krieg, sondern von Gesundheit, von Reichtum, alles mögliche, innere Zufriedenheit, das alles schwingt in diesem Wort mit. Wenn Jesus also sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und so weiter, dann sagt er nicht, ich bin Wahrheit, sondern ich bin der Treue, ich bin der Zuverlässige. Mit mir schaffst du es, mit mir kommst du bis ans Ende und es wird erfolgreich sein. Das ist also die erste Voraussetzung, wenn ich bete oder anbete, dann muss dort eine Bindung sein. Ich sollte Gott treu sein, eine Beziehung sollte da sein. Das ist das, was der Vater sucht. Und die Anbetung im Geist, sagt der Text jetzt nicht so, aber ist das eigentlich genau das, was wir gerade gehört haben, was die Orthodoxie als Theosis bezeichnet? Dass ich meinen Geist lerne auszurichten auf Gott und dass das ist, was Gott sucht. Geistesanbeter, die mit ihm treu verbunden sind in der Beziehung. Also ein anderer Ansatz und das möchte ich einfach mal rübergebracht haben. Ich möchte zusammenfassen, die Nachfolge des christlichen Lebens bedeutet nach meiner Auffassung, das denke ich, das tragt ja auch voll mit, in einer ständigen Beziehung mit Gott zu leben. Die ich aber so im Bewusstsein meines Erachtens gar nicht aufrechterhalten kann. Das kann eigentlich nur der Geist. Das eigene Wollen und Vollbringen muss ich nicht selber vollbringen, sondern es wird durch Gott in dieser Beziehung energisiert. Und es ist die Frage, ob ich in dieser Beziehung zu ihm und in dem Erlernen von Spiritualität diese Energie spürbar machen kann für mich. Wo ist Gott? Wo energisiert er etwas, wo ich mich draufsetzen kann? Und wichtig ist es, Missstände zu erkennen und ändern zu wollen. Aus meiner Sicht die Situation der Freikirchen mit ihrem Paradigma, was sie sich über Jahrhunderte aufgesetzt haben, dass das aus meiner Sicht ein Missstand ist, den es zu ändern gilt. Und vielleicht auch ein Ausbrechen aus eigenen Gewohnheiten und liebgewonnenen Umständen, um die Liebe Gottes anderen Menschen bringen zu können. Das Vollbringen dazu wirkt Gott. Und ich kann neue Wege suchen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wer sich dafür interessiert, es gibt auch von Christian Schwarz ein tolles Buch, Die drei Farben meiner Spiritualität. Da kriege ich erstmal ein Gefühl dafür, was ist denn meine eigene Spiritualität? Wie habe ich Zugang zu Gott? Manche Leute erleben ihn bei einem Spaziergang, andere beim Bibellesen und. Und das wird eigentlich sehr, sehr schön ausgelotet darin. Und dann aber auch ein Gegenpart dazu aufgemacht. Guck mal, du glaubst, dass du über die Bibellesen Zugang zu Gott bekommst? Naja, dann ist vielleicht auch dieser orthodoxe Ansatz oder was auch immer für dich auch sehr, sehr interessant. Also der völlige Gegenprüfung sagt, möchte ich eigentlich nicht. Aber genau darin liegt ein sehr, sehr großer Reiz, sich mal genau mit dem Gegenpol zu beschäftigen. Kann ich euch ans Herz legen. Ich glaube, dass es 500 Jahre nach der Reformation Zeit ist, eine weitere Reformation zu starten. Mit einem nicht geringeren Ziel, dass Kirche wieder gesellschaftsrelevant wird. Dass eben nicht die Gesellschaft sagt, wir müssen Kirche beaufsichtigen bei dem, was sie da so tun, dass sie keine Pandemietreiber sind, das sind ja alles Sachen, die da sind, sondern dass Gemeinde wieder Einfluss auf die Gesellschaft hat und sie prägt. Ich diskutiere relativ häufig mal mit Leuten, die Kirche und so weiter, auch den Glauben ablehnen. Das ist immer ein ganz spannender Ansatz. Ja klar, die Welt ist durch Evolution entstanden. Dann frage ich immer, warum haben wir denn eine Sozialgesetzgebung? Warum stützen wir den Schwachen? Nach Evolution soll das Schwache aussterben, ist nur gut. Kriege ich meistens keine Antwort drauf. Tatsache ist doch, dass die ganze sozialen Gedanken, das humanitäre Miteinander, doch alles auf dem Christentum basieren. Die ganzen Ideen kommen doch eben daher. Es wäre schön, wenn die Liebe Gottes sich hier wieder in dieser Welt zeigt, groß wird und Menschen ihn dadurch erkennen. Das Werkzeug, was Gott dafür benutzen möchte, um sich selbst in dieser Schöpfung zu offenbaren, das seid ihr. Das bin ich, das ist seine Gemeinde. Und das möchte ich euch gerne mitgeben in die neue Woche und hoffe, dass ihr ein paar Ideen, Anregungen bekommen habt von meiner Seite. Amen.